wir haben so verschiedene Themen angesprochen in dieser Woche. Heute handelt es sich um die Familie, also Hauptsache Familie und was könnte es Schöneres geben. Und bei mir war es so, Jenny, meine Frau und ich haben uns nach der Unizeit kennengelernt. Zusammen haben wir gearbeitet auf einem College und Jen hat eine starke italienische Persönlichkeit aus New York City und ich bin ein bisschen ein ruhiger, wenn ihr das glauben könnt oder nicht. Und ungefähr 3 Wochen bevor wir heiraten sollten, habe ich Angst bekommen. Ich habe gedacht, oh nein, vielleicht habe ich eine falsche Entscheidung getroffen. Und mein Pastor oder Pfarrer damals hat gesagt, geh in den Wald und komm nicht raus, bis du etwas von Gott hörst. Also, und ich bin rausgegangen, habe gebetet, Herr, gib mir doch, hilf mir, dass ich weiß. Und irgendwie hat diese stille Stimme, der Schritt in die Ehe ist ein Glaubensschritt. Also, du musst mir vertrauen in dem, und weil ich mir schon Sorgen gemacht habe. Und dann, also diese Erlebnisse, wenn man Kinder bekommt, das sind auch Vertrauensschritte. Und wir sind jetzt ab heuer Empty Nesters und die Kinder sind erwachsen. Und ich denke an die Zeiten, wenn man nicht genau weiß, wie es aussehen wird mit den Kindern und wie sollen wir sie erziehen. Und man hat so die Ängste dabei. Aber auch ganz, ganz tolle Erlebnisse. Für mich ist das, wenn ich denke an ein Vaterherz für meine Kinder, verstehe ich jetzt auch mehr Gott als Vater und sein Herz für mich als sein Kind und wie sehr er mich liebt und möchte, dass es mir gut geht. Aber ich mache jetzt oft als Pastor so Ehevorbereitungsgespräche mit Partner und ich sage ihnen, schau deinen Partner jetzt an. Wenn ihr denkt, dass das jetzt die Erfüllung im Leben bringt, dann ist das so wie 2 Zecken und kein Hund. So, ja? Dann hört man schon das Blutsaugen. Aber ich habe immer dieses Dreieck, wenn ihr beide wisst, ihr seid von Gott geliebt und er ist mein Messias, also er gibt mir in erster Linie, was ich brauche und ihr beide wächst in diese Richtung, dann funktioniert eine Ehe. Und es ist schön, dann mit ihnen so unterwegs zu sein und das ein bisschen zu schildern. Aber wenn man heute an Familie denkt und Kinder und so weiter, dann merken wir schon auch in den USA durch manche Statistiken, dass es nicht so einfach ist mit Familie und mit Kinder. Es gibt sogar unter der Jugend heute eine Krise, wo 20% der Highschool-Studenten über Selbstmord nachgedacht haben, 8% haben es schon probiert, 25% fühlen sich unbefriedigt, 50% fühlen sich gestresst und viele der Jugendlichen in den USA haben mehr und mehr mit Depression, Einsamkeit und dem Gefühl der Ablehnung zu tun. J.P. Moreland sagte, stellte eine wichtige Frage, wenn das Glück auch in Bezug auf Beziehung und Familie, wenn es darin liegt, man innerlich immer nur den eigenen Spaß zu empfinden und genussvolle Situationen erlebt, und wenn das für uns zum Fokus wird, dann steht der individuelle Mensch immer im Mittelpunkt und dadurch werden wir zu einer komplett selbstsüchtigen und egozentrischen Kultur, die nicht weiß, wie man für etwas lebt, das viel größer ist als nur das große Ich. Und das Problem, viele haben nichts anderes außer sich selbst, worauf sie sich fokussieren. Christian Smith in his book Soul Searching sagt, der größte Anteil der Jugend sieht Gott als den kosmischen Therapeuten, der existiert, um ihre jeglichen Anforderungen zu erfüllen, anstatt einzusehen, dass das Ziel des Lebens darin besteht, in erster Linie Gott und den Mitmenschen zu lieben. Also mehr und mehr dieses Egozentrische. Und die Hürden, die wir in unserer Kultur erleben, ist, dass wir als Menschen nicht mehr so zusammengebunden sind wie vorher und nicht mehr so voneinander abhängig sind. Und durch Social Media und andere Dinge merken wir, dass man 1000 Freunde haben kann, aber nicht wirklich diese tiefe Beziehungen haben kann, wo man die Einsamkeit auch ansprechen kann. Wir leben in einem Zeitalter von explosiven technischen Fortschritten. Und Psychology Today ist eine Zeitschrift in den USA, sagt, unsere Kultur hat dadurch einen tiefen Mangel an bedeutungsvollen Beziehungen. Also vor 20 Jahren in den USA kann ich mich anstellen bei McDonald's oder Starbucks Und man kann sogar jemand in die Augen schauen. Und heute gehe ich nach Starbucks einen Kaffee holen und die stehen alle mit ihrem Smartphone und man sieht fast keinen mehr. Und jeder hat so seine Social Media und ist dort hineingebunden. Aber laut Statistiken ist die Depression und die Einsamkeit noch größer. Hier im ORF gab es eine Umfrage hier in Österreich. Und man hat gesagt, dass von den Jugendlichen in Österreich so circa Alter 18 bis 35, was ist euch wirklich das Wichtigste? Was ist für euch die Hauptsache? Und 2/3 der Österreicher haben gesagt, Hauptsache Familie. Also Familie ist das Wichtigste im Leben. Interessant. Wir können uns bewusst einsetzen für unsere Kinder, für unsere Ehen. Aber ist Familie wirklich die Hauptsache? Denn was ist dann mit Singles? Was ist mit Menschen, die entscheiden, ich möchte mich eigentlich nicht heiraten, ich möchte Single bleiben oder es hat bei mir nicht geklappt? 50% der Ehen enden in einer Scheidung. Was ist mit Ehepartnern, die keine Kinder bekommen können? Was ist mit Eltern, deren Kinder aufwachsen und dann sagen, ich hasse dich? Was ist mit Kindern, die kein gutes Vaterbild haben und dann zutiefst verwundet sind und darunter leiden? Ist die Familie wirklich die Hauptsache? Und da, als Jesus auf dieser Erde war und er hat gelehrt, dann sagte er, deine Mutter und deine Brüder stehen vor dem Haus und möchten dich sprechen, dich sehen. Doch Jesus erwiderte, meine Mutter und meine Brüder sind alle, die das Wort Gottes hören und danach handeln. Und so merkt man, dass Gott etwas Größeres erschaffen hat als nur die biologische Familie, weil er uns so sehr liebt, hat er noch eine andere Schicht mit eingebaut und das nennt sich die Familie Gottes. Die Familie Gottes hat einen Namen, im Griechischen heißt das Ekklesia und wir haben, erst im Deutschen ist das so auf einen Standort gebracht worden, wo das genannt wurde Kirche oder wir sagen in Amerika Church. Und dann hat man Ekklesia mit einem Standort, mit einer Adresse identifiziert. Das ist diese Kathedrale oder aus Stein gebaut oder das ist dann Kirche. Aber im Urtext ist das nicht wirklich Kirche, sondern Ekklesia heißt hinausberufen und es ist eigentlich eine Gruppe, ob ledig, verheiratet, mit oder ohne Kinder, alt oder jung, talentiert oder dumm oder hübsch oder groß, klein, schwarz oder weiß. Es sind alles verschiedene Menschen, die herausgerufen worden sind, um dem Herrn anzugehören. Er ist der himmlische Vater. Und das heißt, dass man sich dann an verschiedenen Orten treffen kann, überall in der Welt. In manchen Orten wird das heimlich gemacht, so wie im Iran oder China in einem kleinen Haus. An anderen Orten kann man sich frei treffen. Und es ist unterschiedlich, wo diese christliche Gemeinschaft sich trifft, die Familie Gottes. Sie treffen sich und sie sprechen über Gott, über Jesus und sie beten miteinander. Sie haben diese Gemeinschaft zusammen. Und das Interessante über diese Ekklesia ist, weil sie herausgerufen worden sind, ist es interessant, dass der Sonntag für Montag geschaffen wurde. Das heißt, das, was wir hier machen, ist nicht wirklich Kirche oder Gemeinde, sondern das Leib Christi, die Ekklesia, trifft sich für 1-2 Stunden am Sonntag. Und die Gemeinde ist dann das, was Montag bis Samstag läuft. Das heißt, das Leib Christi, die Hände, Füße Jesu, sind, wenn du und ich als Christen, wenn wir dann im Alltag, im Arbeitsplatz, unter den Nachbarn dann andere Menschen lieben, für andere Menschen beten und für andere Menschen da sind, das ist dann, wenn die christliche Gemeinschaft aktiv wird. Also wenn man das auf American Football nimmt, wir machen hier nur kurz ein Huddle, eine Kurzbesprechung, und dann geht's raus und dann ist die Gemeinde Gottes aktiv dort. Und das ist interessant. Kirche wurde dann irgendwo falsch genommen, als ob das jetzt die Kirche ist. Ich muss ganz kurz fromm sein. 1,5 Stunden. Hoffentlich wird das nicht länger. So, jetzt kann ich das abchecken. Hoffentlich mag mich Gott jetzt ein bisschen mehr oder so, ja. Aber das ist nicht wirklich Kirche, sondern die Ekklesia sind die Herausgerufenen, die sagen im Alltag, hey, ich merke, Gott hat mich erschaffen. Ich möchte, was er möchte. Ich möchte seinen Willen tun. Und das eigentliche Problem, die Dinge, die ich mache, die falsch sind, sind nur Randerscheinungen von dem tiefsten Problem. Und das ist, dass wir von Adam und Eva geerbt haben, ich will, was ich will. Also hier in Österreich würde man sagen, Ibü, was Ibü. Oder ich weiß nicht, in der Steiermark. Oder. Aber eigentlich, wenn ich ehrlich bin, und ich muss gestehen, ich lebe fast jeden Tag mit diesem Gedanken, ja, okay, was machst du heute, Bobby? Und ich denke mir, okay, ich denke, ich mache heute das. Oder ich will ein bisschen, ich habe Lust auf das oder das. Und ein Ekklesia heißt, ich bin hinausberufen worden. Das ist geschildert durch eine Taufe, wo man unter das Wasser mit ihm gekreuzigt. Und jetzt bin ich auferstanden zu wandeln in Neuheit des Lebens. Das heißt, nicht mehr ich will, was ich will, sondern ich möchte eigentlich, was Gott möchte. Ich erkenne, er hat mich erschaffen mit einem bestimmten Ziel. Es gibt einen Sinn im Leben, und das heißt nicht nur, dass es mein eigenes Glück immer und immer schauen, sondern was möchte Gott eigentlich von mir? Und das ist das Schöne, diese Ekklesia. Und man kann das dann so erleben. Und es sind die Menschen, die das Wort Gottes hören und danach handeln. Menschen, die sagen, oh, ich glaube, dass Gott doch eine Autorität ist, dass er diese Welt erschaffen hat, er hat mich erschaffen, er hat einen Plan für mein Leben, und ich möchte lernen, seine Worte zu hören, Gottes Wort zu lesen. Und ich lese dann immer wieder Gottes Wort, und das hilft mir, ihn zu verstehen und den Weg mit ihm zu gehen. In erster Linie Jesus nachzufolgen. Bei mir war es so, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Mein Vater war aber sehr, sehr viel unterwegs. Meine Mutter hat mit Homosexualität zu tun gehabt. Sie hat oft Depressionen gehabt. Aber sie hat sich entschieden, in der Ehe zu bleiben und ist wirklich eine wunderschöne Mutter geworden und hat gelernt in dem Umgang damit. Aber weil mein Vater oft unterwegs war und weil meine Mutter manchmal deprimiert war, dann erst als ich älter wurde in meiner eigenen Ehe und wie ich meine Kinder erziehe, habe ich gemerkt, ich habe von meinen Eltern einige Dinge geerbt, die nicht gut sind. Und ich habe dann auch manchmal, war ich nicht wirklich böse, aber vielleicht ein bisschen enttäuscht. Warum hat mein Vater nicht mehr auf mich geschaut? Oder warum habe ich den Eindruck, dass für ihn oft andere Dinge wichtiger waren? Und das kam zu einem Ringen in mir, zu ein Kämpfen, und dann hat Gott mir irgendwo auf dem Weg geholfen zu sagen, dein Vater ist nur dein biologischer Vater, aber ich bin dein himmlischer Vater. Ich bin dein himmlischer Vater. Und das hat mir so geholfen. Und ich durfte dann sogar ein wunderschönes Gespräch haben mit meinem Vater. Und wir konnten offen darüber reden, wie es ihm dabei ging als Papa und was ihn so beschäftigt hat, wie es mir dabei ging. Und wir konnten beide dann zugeben, eigentlich ist Gott unser himmlischer Vater, der irdische, biologische Vater wird es nicht immer richtig machen. Und weil Gott uns so liebt, hat er uns hineingestellt in die Familie Gottes. Und ich darf ehrlich sagen, in meinen Wandel habe ich die Familie Gottes in verschiedenen Ländern erleben dürfen. Und dass es wirklich schön ist, dass man sagen kann, hey, es gibt hier Geschwister, die nicht nur jetzt biologisch dastehen, sondern wo wir zusammen eine Gemeinschaft haben können. Epheser 2 finde ich interessant in der Schrift. Paulus hat damals an Christen im Ephesus geschrieben und sagt, denn dank Jesus Christus haben wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, durch einen denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Ich finde das einfach wunderschön, dass der Zutritt zum Vater kommt nicht durch eine Religion, und es kommt auch nicht dadurch, dass man irgendwie sich hinauf befördern muss und ich muss mich bessern und dann eines Tages werde ich irgendwann Zutritt gelangen zu einem Gott und zu einer Verbindung mit ihm. Aber es kommt dadurch, dass man die Worte Jesu hört und dann im Glauben sagt, ja, ich will ein Kind Gottes werden. Weil Jesus sagte, ich bin die Tür, wer hindurch dringt zu mir kommt, den werde ich annehmen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der gute Hirte. Gell? Ich bin das lebendige Wasser. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Und man merkt irgendwie, und vielleicht war es bei dir auch so, wo du irgendwann gemerkt hast, ja, Gott ist da. Jesus ist für meine Schuld gestorben. Ich habe verstanden, wer er ist. Ich habe das für mich angenommen. Und so bekomme ich dann Zutritt und habe diesen Eingang in die Familie Gottes. An dem Tag, wo du diese Entscheidung triffst, steht in der Bibel, wirst du mit der Gerechtigkeit Gottes gekleidet. Du wirst adoptiert in die Familie Gottes. Deine Schuld ist dir vergeben. du wirst vor Gott gerechtfertigt, dein Name wird eingetragen im Buch des Lebens, du wirst ein Kind Gottes und zu einem Miterben Gottes. Das ist fantastisch, wenn man bedenkt, wie großzügig Gott ist. Dann lesen wir, wo zwei oder drei sogar in deinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter euch. Und es ist schön zu erleben, dass wir diesen freien Zutritt haben. Und ich darf es immer wieder erleben als Pastor, wo manche kommen zu uns mit einer Krankheit oder mit irgendetwas, wir können sie mit Öl salben und dann beten, Herr, schenke, dass du diese Krankheit wegnimmst. Und manchmal heilt Gott Menschen und manchmal sagt er, nein, es gibt hier ein größeres Bild und ich werde das jetzt nicht so tun, aber wir beten füreinander. Und manche sagen, ich kam so bedrückt hinein und als ihr für mich gebetet habt, da war es, als ob diese Bürde, diese Last weg ist. Und ich spüre einfach, dass Gott hier am Wirken ist. Und ich merke, wenn ich alleine bete, dann ist es irgendwie so privat im Kopf, aber wenn ich mit meiner Frau zusammen bete oder mit ein paar anderen Christen, wow, da ist irgendwie noch ein Gang drin. Und man merkt, wow, Gott hört diese Gebete und er ist am Wirken, weil wir freien Zutritt haben. Dieser Zutritt ist nicht, weil wir jetzt etwas bezahlt haben und dann geht die Tür auf, sondern es ist frei, es ist etwas, was Gott uns anbietet. Zweitens, da wo ich hingehöre, lesen wir hier, die Familie Gottes hat eigentlich mit einem Bürgerrecht zu tun, dort wo ich hier hingehört. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen zum heiligen Volk gehören. Bürger des Himmels, ihr gehört zu Gottes Haus, zur Familie Gottes. Also dieser Gedanke Bürgerrecht, das hilft mir, wenn es in meinem Land gerade nicht so gut geht. Bei uns in den USA ist es ein bisschen turbulent und vielleicht, ich habe gehört, hier in Österreich auch, mit der Politik und so weiter. Und ich denke mir manchmal, wenn es in meinem Land jetzt gerade nicht so gut geht, dann schaue ich gerade in meinen Reisepass und es steht dort Kinder des Himmels oder ein Kind Gottes, mein Reisepass. Also laut der Schrift, wenn ich hineinsteige in diese Familie Gottes, dann ist der Himmel eigentlich mein Zuhause und ich bin wirklich nur auf einer Durchreise. Also das ist gar nicht mein Daheim, sondern ich bin auf einer Durchreise. Und manche haben mal gefragt, wo fühlst du dich eigentlich zu Hause, Bobby? Und es ist schwierig, ich weiß es gar nicht. Aber ich freue mich schon auf diese Zeit im Himmel, weil ich dann merke, das ist eigentlich meine Heimat. Und es ist wirklich toll zu sehen, wie man Christen treffen kann in verschiedenen Ländern. Und auf einmal ist so eine Verbundenheit dort. Als ich auf der Uni war, da formten wir so eine Musikband und waren öfter unterwegs in Osteuropa, weil der eiserne Vorhang dort zusammenfiel. Und oft in Osteuropa haben die Menschen sich Gedanken gemacht, von der Regierung aus waren sie Atheisten, aber viele Menschen wussten, es gibt einen Gott und ich habe irgendwie Fragen. Und dann haben sie gesagt, kommt und macht diese Jugendfreizeit und ihr könnt Musik machen und so weiter. Und wir fingen an dann, ob jetzt Ungarn, Polen, Rumänien, in der Tschechei, wir waren sogar in der Sowjetunion, als Gorbatschow noch da war und es war noch also ein bisschen hakelig. Und wir fahren irgendwo an eine Ortschaft und da waren Christen komplett fremd und man umarmt sich und das Essen ist alles gratis und wir genießen eine Gemeinschaft zusammen. Und dann nach der Zeit verabschieden wir uns und die geben uns einen Kuss. Also 70, 80-jährige alte sowjetische Frauen küssen dich einmal hier und einmal hier mit Knoblauch und einmal hier. So, wow! Und dann umarmen dich, wow, ich bin ein Kind Gottes. Und du reist dann in verschiedene Länder und siehst das. Und es ist fantastisch. Ich schaue auf die Nachrichten. Oh, und es gibt Konflikt mit USA, ob Iran, China, Nordkorea. Und die Länder sagen alle, oh, in unserem Land, ihr sollt nach unseren Werten leben. In China ist es viel besser. Oder ihr sollt so leben wie in Russland. Oder ihr solltet so leben wie in Europa. Oder ihr solltet so leben wie in den USA. Und ich denke mir, es gibt in der ganzen Welt Kinder Gottes und wir sind ein Teil der Familie Gottes, Gott zu lieben und den Mitmenschen zu lieben. Und es ist wunderschön zu wissen, eigentlich gibt es da keine Grenzen, sondern wir haben ein Bürgerrecht als Kinder Gottes und es ist so eine komplett internationale Familie, die sagen, hey, wir haben eine persönliche Beziehung mit Gott. Es handelt sich gar nicht um eine Religion oder irgendeine Grenze. Jesus Christus hat sich uns geoffenbart. Also gibt Acht, dass diese Welt nicht zu deiner Heimat wird. Und manche von euch, ihr seid hier und euer Haus ist euch zu wichtig. Ja? Eure Arbeit ist euch zu wichtig. Und ihr denkt, ihr wurdet so beschenkt von Gott, aber seine Familie sind, die seinen Willen tun. Wo du merkst, das ist eigentlich gar nicht mein Haus, sondern das gehört ihm. Die Luft, die ich atme, die Lungen, die ich von ihm bekomme, mein jeder Herzschlag, das, ich erkenne, das kommt eigentlich von ihm. Und ich bin nur hier auf der Durchreise. Die Familie Gottes, das sind Menschen, die gelernt haben, auf Gottes Worte zu hören und ihm nachzufolgen. Also ein Bürgerrecht ist ganz toll, aber es gibt auch da ein Familienrecht. Ihr gehört zum Hause Gottes, zu Gottes Familie. Und das ist interessant, ich habe dort ein Familienrecht. Das hilft mir, wenn es in meiner biologischen Familie nicht so gut läuft. Also Gott hat die Familie Gottes erschaffen und sagt, hey, wenn es in deinem Land gerade nicht so gut läuft, du bist ein Kind Gottes, du hast ein Bürgerrecht. Wenn es in deiner biologischen Familie nicht gerade so gut läuft, hey, du hast ja eine Familie Gottes. Sie ist da für dich, ja? Gott liebt dich und hat diese Familie dort geschaffen. Manche von euch, ihr seid hier, ihr wurdet missbraucht. Manche von euch haben einige Tragödien durchgemacht oder eine Scheidung erlebt oder Papa oder Mama oder Kind sind stark enttäuscht. Manche bei uns in der Gemeinde haben mit der Homosexualität, kämpfen sie damit und haben die Entscheidung getroffen, I'm not gonna live a gay lifestyle. Aber die Familie Gottes ist da und die intimen Freundschaften, die da sind, müssen nicht sexuell sein, sondern man kann wirklich enge Freundschaften haben. David und Jonathan im Alten Testament waren ganz eng befreundet. Und die Familie Gottes ist da, wenn es in deiner biologischen Familie jetzt gerade nicht so gut läuft. Es gibt dort die Familie Gottes, Gottes Haus. Es ist ein Edelhaus. Gottes Haus ist ein Edelhaus und wenn du durch diese Tür hindurch gehst, dann lebst du anders. Dann lebst du anders. Wenn du merkst, ich bin ein Kind Gottes, dann ändert sich bei dir einiges. Weißt du? Es gab mal einen 13-Jährigen auf der Schule, der kleine Johnny, er war extrem schnell im Laufen und hat im Schulgarten während der Pause, ist er immer den Mädels nachgelaufen. Und einer der Trainer hat mal gesehen, hey, er wäre ein super Läufer. Er ist zum Johnny gegangen, hat, hey Johnny, du würdest ein super Läufer werden. Oh, ich habe kein Interesse daran. Und er läuft den Mädels nach und frisst dauernd Süßigkeiten. Und eines Tages hat dieser Coach den Zugang bekommen und hat ihn eingeladen. Und er hat angefangen mit der Leichtathletik und ist ein unglaublicher Läufer geworden. 2 Jahre später kommt die Susi auf so ein Treffen, wo er würde bald laufen, ja. Und sie sagt, hey, komm, ich hab dir ein Eis gekauft, Schokolade. Du hast hier alles Mögliche an Süßigkeiten und mich kannst du auch noch haben und komm. Und er sagt, du, Susi, ich bin Läufer geworden. Er hat sich irgendwie anders identifiziert, gell? Aber ich bin Läufer geworden. Und das Schöne ist, dieses Familienrecht, wenn ich merke, ich bin ein Kind Gottes geworden, das motiviert mich irgendwie. Gell? Ich identifiziere mich jetzt nicht mit all meinen Problemen, oh, ich bin in dieser biologischen Familie oder ich lebe in diesem Land, sondern ich habe ein Familienrecht, ich habe Zugriff zur Familie Gottes und weil mein Papa gerade der Präsident ist oder der Bundeskanzler, dann denke ich anders über mich. Es gibt hier eine Wertschätzung, weil der Schöpfer, Gott, er lädt mich ein und ich habe dieses Familienrecht. Das andere, was ich gemerkt habe, es gibt hier ein Baurecht. Das Fundament des Hauses, jetzt sprechen wir nicht nur von einer Familie, sondern es gibt ein Haus mit einem Fundament, in das ihr eingefügt seid. Die Apostel zuerst, dann Propheten, der Eckstein des Gebäudes Jesu Christi. Und vielleicht können wir mal schauen, wer gibt jemandem das Recht, so ein großes Haus zu bauen? Das ist ja ein Riesenhaus, die Familie Gottes, das ist ja Wahnsinn. Wie groß ist das Haus überhaupt? Und wer gibt dir überhaupt das Recht, dieses Haus zu bauen? Das könnte ja jeder sagen. Ja, ich baue diese Religion auf oder das und ihr könnt dahin gehören. Das Interessante ist, Paulus schreibt an die Epheser, das geht zurück bis zum Ursprung, wo es die Schöpfungsgeschichte gibt. Und dann hat Gott angefangen, weil es war so herausfordernd und fast schrecklich, als die Stimme Gottes laut auf dem Berg Sinai die Gebote dem Mose gab, die Menschen waren erschrocken. Das war ja unglaublich für sie. Und dann hat Gott gesagt, weil er so heilig ist, hat er gesagt, ich werde von nun an durch Propheten sprechen, damit es nicht so stressig wird für die Menschen. Und er hat angefangen durch Propheten. Das wurde dann aufgenommen. Und ein Prophet wurde als der Warentest gut, ja, dass ein Prophet wirklich ein Prophet ist, dass die prophetischen Aussagen auch eintreten. Und so kam die Prophetie hinein. Auch prophetische Aussagen über das Kommen des Messias, dass er in Bethlehem geboren wird. Er wird nach Ägypten fliehen müssen, aus Nazareth. Er wird von 30 Silberstücken, verleugnet werden und so weiter. 27 prophetische Aussagen über seine Kreuzigung, bevor er gekreuzigt wurde. Aber das Fundament ist aufgebaut, ein Fundament von Propheten, okay? Die haben prophetische Aussagen gemacht. Das gibt es in keiner Religion, dass einer im Voraus sagt, so viele Informationen gibt und das stimmt dann. Dann muss man denken, irgendwo gibt es einen Gott und er hat ihnen diese Informationen gegeben, okay? Und dann auf den Aposteln wurde das aufgebaut. Dieses Baurecht wurde weitergegeben an die Apostel. Ich fahre noch einmal zurück. Also dieses Fundament von den Aposteln. In 1. Johannes steht, ja, das Leben ist erschienen. Also Johannes, einer der Apostel, spricht jetzt von Jesus. Das Leben ist erschienen. Das können wir bezeugen. Also das waren Augenzeugen. Jesus war nicht irgendeiner, sondern Augenzeugen haben erlebt. Wir haben es gesehen. Und wir verkünden es euch. Das waren Augenzeugen, die auf dem Berg gesehen haben, wie er glorreich transformiert wurde und wie er mit Mose und Elia gesprochen hat. Sie waren Augenzeugen, als sie nichts gefangen hatten, Fische und so. Und sie haben die Netze rausgeworfen und die Fische als kamen. Sie waren Augenzeugen, als Leprakranke geheilt wurden. Als sie mit ein paar Brot und Fische, auf einmal wurden 15.000 Menschen gespeist. Als Jesus auf dem Wasser ging. Die ganzen Dinge, die Jesus getan hat, sie waren Augenzeugen. Das ist nicht irgendwie eine Fabel, sondern das waren Augenzeugen von Ereignissen. Und dann schreibt er, das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Und deswegen ist das Haus Gottes ist auf einem Fundament der Propheten, auf dem Fundament der Aposteln und dann auf einem Eckstein. Jesus Christus wurde dann zum Eckstein. Dieser Eckstein heißt, es muss genau gelegt werden, sodass es eine Linie gibt. Nach dieser Linie wird gebaut. Okay? Und der beste Weg, wie ich das verstehe, ist, dass Jesus Christus war voller Gnade und Wahrheit. Was heißt das? Dieser Eckstein, Jesus Christus war voller Gnade und Wahrheit. Wie ist es bei euch zu Hause, wenn du versuchst, ein Kind zu erziehen? Wirst du ihm nicht die Wahrheit sagen und einfach laufen lassen? Er macht alles kaputt bei dir im Haus, oder? Wenn deine Kinder nicht erzogen werden, dann machen sie alles kaputt. Irgendjemand muss deinem Kind die Wahrheit sagen. Jetzt hör endlich zu. Das ist die Wahrheit. Du musst lernen, gehorsam zu sein. Aber wenn du erzogen wirst und es handelt sich, es ist gnadenlos und man kommt immer mit einem Hammer der Wahrheit. Du bist ein schlechtes Kind und du hast das falsch gemacht und dann ist das erdrückend. Aber Jesus hat in seiner Liebe diese wunderbare Ausgewogenheit, dieses Eckstein voller Gnade und voller Liebe. Das war perfekt, wie er gelebt hat und vorgelebt hat. Er hat jetzt nicht den Schein gemacht mit anderen Menschen, als ob alles gut ist, sondern er hat wirklich die Wahrheit gesprochen, aber war so gnädig. Und ich habe gemerkt, wenn ich jetzt älter werde, schaue ich zurück und denke mir, mein Sündenproblem ist viel schlimmer, als ich mir das vorgestellt hätte. Als 21-Jähriger dachte ich mir schon, you're a pretty good guy. Yeah, du bist gut drauf. Als ich dann geheiratet habe und Kinder hatte, merkte ich, eigentlich bin ich ziemlich egoistisch. Und die Randerscheinungen meiner Sünden waren eigentlich viel tiefer. Und wie ich gesagt habe, die Wurzel war, ich will eigentlich, was ich will, anstatt zu sagen, was möchte Gott von mir? Und ich habe gemerkt, mein Sündenproblem ist viel schlimmer, als ich mir das gedacht hätte. Aber Gottes Gnade ist viel größer, als ich es mir je gedacht hätte. Er ist geduldig und gnädig. Und ich bin dankbar, dass dieser Eckstein gelegt ist. Er spricht Wahrheit, aber ganz gnädig. Okay? Also, wir haben heute ein bisschen als Zusammenfassung da, wo ich hingehöre, Bürgerrecht, Familienrecht und Baurecht. Und wir haben diesen freien Zutritt. Und ich möchte diesen letzten Teil noch nehmen, wo Gott unter uns lebt. Er hält den ganzen Bau zusammen, durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Okay? Also in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Und das ist für mich ein Segen zu wissen, dass ich eingefügt worden bin. Dieses Wort hier, ihr seid eingefügt worden und es kommt durch Christus. Dass man erkennt, aha, Gott ist Mensch geworden und ich setze meinen Glauben auf Jesus Christus. Es gibt keine Person in irgendeiner Religion, der von einer Jungfrau geboren wird, die Erfüllung so vieler Prophetien. Er hat ein fehlerloses Leben gelebt, so viele Menschen geheilt, hat seinen Tod vorausgesagt, ist für unsere Schuld gestorben und sagte zum Schluss, es ist vollbracht. Und nach 3 Tagen ist er wieder auferstanden. Das gibt's gar nicht. Das gibt es gar nicht mit Mohammed oder Buddha oder Konfuzius oder sonst irgendeinen anderen. Okay? Also ihr seid eingefügt durch Christus. Und dann steht, wird ein heiliger Tempel, wird ein heiliger dem Herrn geweihter Tempel. Also ich gehöre in eine Gruppe, wo wir zusammen uns verbessern wollen, nicht aus Drang, weil wir sonst einen von Gott oben drauf bekommen, weil er schon unsere Schuld auf sich genommen hat, aber ich möchte eine bessere Version von mir werden. Und so entsteht eine christliche Gemeinschaft, wo die Gnade da ist und wir können dann ehrlich sein miteinander und zusammen dann sagen, hey, bete für mich, ich kämpfe gerade mit Eigensinnigkeit in dem Bereich oder für mich ist das zu wichtig, kannst du kämpfen oder ich habe irgendeine Sucht entwickelt und ich brauche Hilfe, dass ich rauskomme. Und ich habe gemerkt, Gott hat mich so erschaffen, dass ich es nicht alleine schaffe, sondern er hat andere Menschen gebracht, wo wir gemeinsam dann große Hindernisse überwinden können, weil wir in einer christlichen Gemeinschaft sind, wo wir transformiert werden können, wo wir ehrlich sein können. Bei uns funktioniert es in den USA, wir haben an einem Wochenende 3 Gottesdienste, so wie hier, aber wir haben dann circa 45 Hauskreise, wo jemand dann irgendwo in einen kleineren Kreis kommt und dann können wir mehr persönlich über diese Dinge reden. Und ich habe gehört, ihr habt auch solche Hauskreise, wo ihr trefft euch im Gottesdienst in einer größeren Zahl und dann unter der Woche vielleicht in einem kleineren Hauskreis und man kann dann anfangen zu sagen, hey, könntest du für mich beten? Denn ich möchte wachsen in meinem Glauben. Ich habe diese Bürde oder dieses in meinem Leben und möchte transformiert werden. Und das passiert oft erst, merke ich, bei uns in Gruppen. Wenn du dich von anderen Menschen isolierst, dann funktioniert das nicht. Und ich habe gelernt, wie eine Zwiebel so Layers, diese Schichten hat, ist es wichtig in Beziehungen, dass du mindestens 2 oder 3 Personen hast in deinem Leben, mit denen du komplett authentisch bist. Die wissen alles über dich und sind gnädig und können auch dir die Wahrheit sagen. Und dann so in Schichten. Du musst nicht jetzt allen Leuten alles sagen, aber du brauchst 2 oder 3. Wir nennen das bei uns Soul Friends, also Seelenfreunde. Ich schaue auf deine Seele, du schaust auf meine Seele und wir beten füreinander und wir machen das zusammen, okay? Damit wir auch dann weiterkommen und transformiert. Das letzte hier ist dieser Gedanke, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Und der Gedanke hier ist, dass wenn Jesus er hat uns seinen Geist gegeben vor seiner Christi Himmelfahrt, vor seiner Himmelfahrt. Der Geist Gottes ist gekommen und er lebt jetzt. Wir sind zu einem Tempel geworden des Geistes Gottes. Und ihr kennt das, wenn ihr Jesus angenommen habt, der Geist Gottes kommt und er wird für mich eine Quelle. Manchmal, bevor wir uns treffen als Hauskreis, bin ich ganz müde und ich habe heute keine Lust auf einen Hauskreis. Ich muss das Klo putzen und wir müssen Essen vorbereiten und die kommen in einer halben Stunde und ich bin müde. Und dann kommen sie und auf 2 Stunden später merke ich, boah, das war echt toll heute Abend. Ich habe neue Energie. Und irgendwo merkt man, wo 2 oder 3 kommen, dort merkt man, der Geist Gottes ist unter ihnen. Der Geist Gottes wirkt. Und boah, jetzt merke ich, er wohnt hier. Irgendwo merken wir, da ist etwas anderes als nur wir als individuelle, egotistische Menschen, sondern wir schauen gemeinsam auf Gott und merken, boah, er ist da. Seine Gegenwart ist da. Wir sind bewohnt. Diese starke Verbundenheit, die er uns gibt, wurde in einem Gebet ausgesprochen. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Der Geist Gottes ist der uns verbindet. Und wenn wir alle dem Geist Gottes nachfolgen, dann ist es wurscht, genau wo man sich trifft oder wie man sich trifft, in welchem Land man ist. Aber wir sind verbunden in Christus, diese Einheit in Christus. Und wir können dann lernen, an unserer Adresse, an unseren Orten, wo wir uns treffen, diese 50 Einanderworte im Neuen Testament praktisch auszuleben. Das heißt, global gibt es diese Gemeinschaft Christi und manche bei uns in den USA sagen, ich liebe Jesus, er ist super. Bloß die christliche Gemeinschaft, ich kann auch ohne. Und dann sind sie irgendwo davon getrennt oder isoliert. Aber was ist mit den 50 Mal im Neuen Testament gibt es verschiedene einander. Liebt einander, betet füreinander, vergebt einander, ja, und ermutigt einander. Es ist immer diese einander. Wie funktioniert das, wenn es nicht irgendwo eine Adresse gibt, wenn das irgendwo standhaftig wird? Und deswegen gab es diese Gemeinschaften in Ephesus, in Galater und verschiedene Ortschaften damals. Genauso wie hier gibt es die Gemeinde in Graz und dann, wo man jetzt diese einander auslebt. Und wisst ihr, was dann daraus wird? Daraus empfange ich die Liebe Gottes, wenn es in meinem Land gerade nicht so super läuft, habe ich ein Bürgerrecht mit ihm. Wenn es mit meiner biologischen Familie gerade nicht so gut läuft, da habe ich die Familie Gottes da. Aber im Endeffekt werde ich dadurch transformiert und komme heraus aus dem Egoismus. Auf einmal handelt es sich nicht mehr so immer nur um mich, sondern ich bin ein Teil einer Familie geworden, die sagt, wer ist mein eigentlicher Vater, wer ist meine Mutter? Das sind andere Menschen, die gelernt haben, den Willen Gottes zu tun. Sie haben gelernt, auf Gottes Wort zu hören. Und das passiert in einer christlichen Gemeinschaft. Ich werde dadurch transformiert. Und nach 3, 4, 5 Jahren bin ich nicht mehr der Alte. Ich bin noch nicht vollkommen, aber ich bin nicht mehr so, wie ich war. Und das ist dieser, ich werde transformiert. Und mit der Zeit ist mein Charakter, hat sich so verändert. Und es gibt jetzt Eigenschaften in meinem Charakter, wo man kleine Teile Gottes sehen kann, des Charakter Gottes. Und wir sind auch benannt, das Braut Christi. Dass wir darauf hinarbeiten, dass es diese Ehe geben wird zwischen Gott und seiner Braut im Himmel. Und ich werde verwandelt in dieser Zeit durch eine christliche Gemeinschaft. Ich habe angefangen mit diesem Spruch, man teilte ihm mit, deine Mutter und deine Brüder stehen vor dem Haus und möchten dich sehen. Doch Jesus erwiderte, meine Mutter, meine Brüder sind alle, die das Wort Gottes hören und danach handeln. So steigt man ein in die Familie Gottes. Und ich kann euch nur sagen, als wir nach Graz kamen und unsere Shelby geboren wurde und wir wussten nicht, ob sie leben wird oder sterben wird, dann wart ihr hier und auf einmal waren wir so verbunden. Durch eine Tragödie, durch ein Leiden kamen komplett Fremde zu uns und sagen, hey, wir beten für euch. Als wir nach Kärnten gezogen sind, haben wir ein altes Haus gekauft. Meine Frau hatte sich damals verletzt und wir konnten nicht helfen. Und sie haben uns geholfen mit ein paar Renovierungen und mit Einziehen und so weiter. Fremde Menschen. Wir sind dann nach Lancaster gezogen und unser Makler ging in die Community Fellowship Church. Und wir schauen uns das mal an. sind in einer kleinen Hausgruppe gelandet und dann kam unser Container von Österreich. Und die Gruppe hat gesagt, hey, wir können euch helfen. Die haben uns geholfen, einzusiedeln. Und ich wusste gar nicht, dass ich in der Zukunft dort mal Pastor werden würde. Aber man sieht das, wenn Menschen in der Krise sind, dann werden sie geholfen. Ich kann euch gar nicht sagen, wie viele Autos verschenkt wurden, Mahlzeiten gekocht, Rasenmäher sogar verschenkt, Jobs gefunden, hilflose Situationen, wo wir zusammenstehen und das Gemeinsame ersuchen, wo wir sagen, was ist hier der Wille Gottes? Und wisst ihr, was dann passiert? Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Wenn andere Menschen diese Gemeinschaften sehen und sie merken, bei mir ist es so, dass ich nur am Handy stehe und ich habe diese Einsamkeit, es dreht sich nur um mich. Und dann schauen die Menschen an eine christliche Gemeinschaft und denken sich, boah, was die dort haben, das ist schon toll. Das möchte ich eigentlich auch haben. Und das ist eine unglaubliche Möglichkeit, die eine christliche Gemeinschaft hat, dass man sagen kann, hey, Christus steht hier im Zentrum, wir sind nicht im Zentrum. Und die Familie Gottes ist dann berufen in dieser Welt, um ihm zu gehören und ihm nachzufolgen. Okay? Okay, good. I'm done. Sollen wir beten zusammen noch? Okay. Herr Jesus, ich möchte dir danken heute Morgen für die Familie Gottes. Egal in welchem Land das Menschen sind, die erkannt haben, wer du bist. Und ich möchte bitten, dass du schenkst, wenn jetzt der eine oder andere sagt, hey, ich bin noch nicht wirklich zu einem Kind Gottes geworden. Aber ich hätte Interesse daran oder wie das funktioniert. Dann möchte ich dir sagen, Jesus sagte einmal, alle, die mich aufnehmen, denen gebe ich das Recht, ein Kind Gottes zu werden. Ja, wie kann ich ihn aufnehmen? Und du könntest es Folgendes machen, du könntest sagen, lieber Herr Jesus, einfach still in deinem Herzen, lieber Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Bitte vergib mir, dass ich bis jetzt immer so gelebt habe, dass ich gesagt habe, ich will, was ich will. Ich erkenne heute, dass ich dein Kind bin. Und ich möchte deinen Willen tun. Bitte erlöse mich heute von dem Egoismus. Lass mich dich lieben und meine Mitmenschen. Komm jetzt in mein Leben. Gib mir deinen Geist. Ich möchte dein Nachfolger werden. Und Herr Jesus, ich möchte dir danken heute Morgen. Wenn ein Kind zu dir kommt, steht es geschrieben, dass die Engel im Himmel jubeln. Dein Name wird eingetragen im Buch des Lebens. Du wirst angenommen in die Familie Gottes. Und ich möchte dir so sehr danken dafür, dass wir Kinder Gottes sein dürfen und dass du uns eine Familie geschenkt hast, die Familie Gottes. Wir danken dir dafür in Jesu Namen. Amen.